Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 170 mittlerweile. Außer mir heute mit dabei der Marvin.
Hallo.
Und der Dennis.
Hallo.
Die Alex ist leider verletzungsbedingt abwesend und Marvin wird auch nicht allzu lange durchhalten, also wird das mal wieder angekündigt, eine kurze Folge, auch wenn wir das sonst nie schaffen. Ja, erstmal herzlich willkommen vielleicht an die neuen Hörer. Wir haben ein bisschen Zulauf bei Facebook gehabt, von daher herzlich willkommen, wenn ihr heute das erste Mal einschaltet. Ihr habt 169 Folgen vor euch, die ihr noch nachhören dürft. Aber bevor ihr soweit kommt, werden wir erstmal über die aktuellen Spiele sprechen. Angefangen vielleicht ganz kurz mit dem Wochenendspiel gegen Freiburg. Das war also ja zum Ende hin. Mal,
Ja, aber zunächst mal keine Sorge, ihr müsst nicht die anderen Serien bzw. die anderen Folgen nachholen. Der baut die eine Folge nicht auf der anderen auf. Also ihr könnt jetzt auch einfach dazutreten. Ist kein Problem. Und jetzt erst anfangen.
Ja, also manchen Witz versteht man, glaube ich, erst, wenn man alle Folgen irgendwie gehört hat. Gut, Freiburg war zum Ende hin dann doch eher desaströs, oder?
Ja, also Freiburg waren die typischen, was heißt typischen, aber es waren zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher hätten kaum sein können. In der ersten Halbzeit hatte ich bei allem nötigen Respekt wirklich das Gefühl, dass wir das Ding hier ganz locker durchziehen und Freiburg nicht nochmal ins Spiel kommen lassen. Die erste Halbzeit war druckvoll, die war aggressiv, offensiv geführt. Nicht nur haben wir früh das Tor gemacht, was auch mal eine schöne Abwechslung ist, dass wir früh ein Tor machen, das ja dann auch eigentlich ganz gut sichern. Wir hatten noch die Chance, weiter zu erhöhen, das haben wir halt verpasst. Aber trotzdem habe ich nach der ersten Halbzeit gesagt, und das war nur verhaltene Freude von mir. Ich hab das 1-0 eigentlich gesehen, habe gedacht, na gut, komm, schaust du mal, wie es weiterläuft. Ich war eigentlich, weil ich eher skeptisch war, aber die erste Halbzeit hat mich wirklich in der Meinung bestärkt, ach, das könnte doch hier klappen. Ja, aber was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist?
Absolute Katastrophe. Marvin, du hast es ja schon gesagt, im Endeffekt, uns hat in der ersten Halbzeit natürlich extrem geholfen, dass das Tor in der ersten Minute gefallen ist. War natürlich auch super, ein super Tor, hat Russ wirklich auch einwandfrei dann eingeschweißt. Ja, dann war natürlich dann in der zweiten Halbzeit, fand ich den Anfang ja auch noch gar nicht so schlecht. Der Elfmeter verursacht durch einen Aigner war natürlich dann so ein bisschen die Schlüsselstelle, die definitiv ja uns ja den ganzen Verlauf ja umgedreht hatte.
Ja, muss man aber sagen, Meter, durchaus berechtigt. Ne? Also da gibt es gar keine Diskussion, da ist der Aigner absolut dämlich reingegangen, selbst dran schuld.
Hat er auch, glaube ich, im Nachhinein nochmal sich entschuldigt bei allen Mannschaftsmitgliedern und auch bei den Fans, dass er eben da so ungestüm hingegangen ist. Passiert im Eifer des Gefechts, sollte nicht passieren. Er ist auch lang genug Profi, um sich da besser im Griff zu haben. Ist natürlich ärgerlich, weil ich denke schon, dass das im Endeffekt die Schlüsselstelle war.
Ja, was aber trotzdem schade ist und eigentlich auch schwierig zu erklären, denn du hattest das Spiel ja davor wirklich gut in der Hand und dass du dann so dusselig bist und ich meine, es war ein Elfmeter, aber das war ja auch keine spielerische Szene, das war ja nichts zwingend, wo du hättest sagen müssen, das war jetzt der große Wendepunkt, sondern es war nur ein Elfmeter. Aber plötzlich hat man den Elfmeter dazu genommen, um komplett einzubrechen und dann nur zwei Minuten später Petersen, der in der ersten Halbserie bei Werder Bremen kein Scheunentor getroffen hat, fängt an, uns ein 1 zu schenken, 2-1 und dann später noch 3-1 und beim 4-1 habe ich, davor 4-1 habe ich das gemacht, was ich selten mache und zwar abgeschaltet.
Auch völlig verständlich leider, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, also ich hatte ja spaßeshalber vorher noch gesagt, oh je, hoffentlich feiert der Petersen nicht gleich schon seinen Triumphzug und fängt gegen uns hier an, die Tore zu machen. Und dann natürlich mit einem Hattrick absoluter Wahnsinn. Aber auch alles leider war die Abwehr desaströs. Die war, glaube ich, dann auch ein bisschen, haben sich aufgegeben gehabt, nach dem 2-1 sogar schon. Also das war teilweise dann ein skurriler Fußball, der da gespielt wurde und definitiv nicht mehr Bundesliga-tauglich.
Das zeigt definitiv. Halt mal wieder, dass wir halt mal wieder so als Motivationsgegner immer taugen. Ja, also das war es leider schon immer und ich befürchte, das wird es auch immer bleiben, dass wir uns gegen solche Gegner immer gnadenlos überschätzen und dann nachher immer die Quittung dafür bekommen.
Da hast du schon recht, ja.
Aber es ist halt auch der fucking Tabellen-18. Ne? Also ich meine, da musst du normalerweise wirklich mit breiter Brust, du hast eine wunderbare Hinserie gespielt, musst du mit breiter Brust da anreisen und die auch wirklich in der ersten, wie du es in der ersten Halbzeit gemacht hast. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, nach der so guten ersten Halbzeit dann komplett einzubrechen nach dem 1:1. Wo ist das Drama, Jungs? Da geht's weiter, da wird weiter offensiv agiert. Aber Dennis hat es auch eben schon gut angesprochen. Die Defensivreihen waren halt auch unglaublich schlecht. Das fing an mit einem Chandler, der komplett neben sich stand. Oh, nur Chipka sah über weite Strecken nicht gut aus. Und Anderson, meine Güte, ich weiß nicht, was der da veranstaltet hat.
Ja, Rust war noch im Endeffekt der Beste und der Beste unter den Schlechten. Aber also das war wirklich ein gebrauchter Tag. Was ich mir vorstellen, Marvin, du hast es ja schon angesprochen gehabt, in der ersten Halbzeit war es so gut. Natürlich auch, das habe ich auch in mehreren Berichten gelesen gehabt, haben viele spekuliert, die Eintracht war ein bisschen übermotiviert. Wir haben ja das Tempo in den ersten, ich sage jetzt mal, 40, 30 Minuten war ja wirklich höllisch. Also kein Mal das Tempo rausgenommen, richtig Volldampf gegangen. Das auch eigentlich dann in der zweiten Halbzeit nochmal am Anfang probiert. Dann kommt dieser Elfmeter, dann kommt das Tor von Petersen. Und dann ist natürlich, kann natürlich sein, dass dann hinten raus die letzten 20 Minuten alle nicht mehr so frisch sind, weil du eben sehr viel investiert hast und dann leider nicht das entscheidende 2-0 machst. Weil ich denke, hätte, und ich glaube, es war auch Aigner, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber er hatte ja eine Chance auch im Endeffekt vergeben gehabt, oder das war ein Pass mit Alex Meyer, korrigiert mich gerne oder führt es weiter aus. Aber da war eine Szene, die ich im Kopf habe, das hätte das 2-0 schon sein können und dann ist, glaube ich, der Käse gegessen, wie man so schön sagt.
Ja, das war halt im Großen und Ganzen einfach generell unser Problem. Wir haben es halt nicht geschafft, da einen nachzulegen und haben halt versucht, uns irgendwie, ich weiß nicht, ob die Abwehr gedacht hat, sie kann sich auf dem 1-0 irgendwie ausruhen oder gedacht von wegen, naja, Freiburg ist in den ersten 45 Minuten quasi auch nicht existent gewesen auf dem Platz. Schalten wir mal einen Gang zurück, weil wird eine harte Woche. Aber wenn die natürlich wesentlich motivierter aus der Kabine rauskommen, als wir es sind, dann überrennen sie sich an der Stelle halt einfach auch.
Ja, nee, das ist aber wirklich ein guter Punkt auch, was Dennis gesagt hat. Wir hatten die Chance zum 2-0. Ich glaube, Inui hat mal einen richtig guten Pass reingespielt.
Ja.
Und dann hättest du das 2-0 machen können, dann wäre die Sache vielleicht wirklich anders ausgegangen. Aber
naja. Eine Sache habe ich noch, und zwar war ja noch die Situation gegen Seferovic im Strafraum, hätte natürlich auch Elfmeter geben müssen. Der Rempler, das Foul, ich glaube, Günther war das gewesen gegen Seferovic. Das war kurz nach dem 2-1 gewesen. Dann hätten wir zumindest wieder unentschieden, wären wieder rangekommen. So kannst du ein Spiel auch wieder umdrehen. Unglückliche Entscheidung vom Schiedsrichter, verstehe ich auch nicht, dass er da nicht gepfiffen hat, aber gut.
Ja, stimmt.
Ist halt so.
Stimmt, hätte sie geben können, ne?
Ja, aber trotzdem darfst du dann die anderen Tore hinten dran auch nicht fangen. Also das ist dann, geht halt 100% zur Lasten der Abwehr.
Ja. Ja, wie habt ihr denn Trapp denn an dem Abend gesehen? Also mir kam er ein bisschen, ja, nicht ganz so sicher vor. Also ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Tor verschuldet hat, aber er sah ein bisschen unglücklich aus.
Nö, verschuldet würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, er war halt einfach auch nicht auf der Höhe wie sonst.
Ich denke aber, das ist auch für die lange Zeit, die er jetzt nicht gespielt hatte, denke ich auch, er braucht einfach ein paar Spiele, um wieder zur alten Klasse zu finden. Und es war okay, es war eine solide Leistung, sagen wir es mal so. Also war jetzt nichts Außergewöhnliches, oder dass er jetzt einen gehalten hat, den ein anderer vielleicht nicht gehalten hätte, wenn er da gestanden hätte. Aber es war meiner Meinung nach eine solide Leistung.
Ja. Im Endeffekt, wenn deine Abwehr vor dir so versagt, kannst du halt als Torwart hinten dran auch wenig machen.
Ja. Das stimmt.
Naja, und danach habe ich eigentlich schon gedacht, meine Güte, jetzt haben wir gegen den Tabellenletzten verloren, jetzt kommt der Tabellenzweite.
Der da am gibt's richtig Freitag auch noch die Bayern mit einem ordentlichen Ergebnis bedient hat.
Erstmal schön weggeputzt, ja.
Also das war der Moment, wo ich habe mich am Anfang des Spiels gegen Freiburg tierisch drauf gefreut, dass es bei mir terminlich passt und dass ich eine Karte für das Spiel habe, und am Ende habe ich gedacht, von wegen, boah, sollst du da wirklich hingehen?
Ich hatte nach dem Spiel gegen Freiburg schon wieder gar keinen Bock auf die Rückrunde. Von mir aus hätten wir schon wieder abpfeifen können, wir schon mit dem neuen Transferfenster anfangen können.
Aber es hat sich ja doch im Endeffekt doch zum Besseren gewendet, muss man ja wirklich sagen. Also das Spiel war ja überraschend gut, die Leistung von der Eintracht gestern.
Ja, die Eintracht hat erneut gut begonnen, das muss man mal sagen. Also da ist gleich auch wieder, ab der ersten Minute waren alle vollkommen präsent. Und das hat sich aber dann auch einigermaßen ausgezahlt.
Ja, die Präsenz fand ich war nicht nur am Anfang da, die war eigentlich über fast die komplette Spielzeit. Ganz ordentlich. Also ich meine, wir sind gut in die Zweikämpfe gegangen, wir haben früh gestört, da waren echt ein paar Offensivbewegungen drin und so ein bisschen Passspiel. Das sah schon alles sehr, sehr ordentlich aus. Ja. Also für die Leistung, die du da gebracht hast, am Ende nur ein 1-1 zu kriegen, das ist halt wieder so typisch Eintracht. Ja.
Ja, das ist natürlich immens bitter, gerade wenn das dann so kurz vor Schluss ist, wo du dann ein Gegentor fängst. Das ist einfach auch verdammt unnötig. Dann belohnst du dich eigentlich für die wirklich gute Leistung nicht. Und das hat ja gestern der Bone dann auch getwittert. Hat er auch gut gesagt. Im Endeffekt habe ich gemeint, naja, Wolfsburg nur mäßig. Und dann hat er aber auch zu Recht gesagt, ja, aber warum nur mäßig? War auch, weil die Eintracht so gut dagegen gehalten hat, weil die Wolfsburger so gut in den Zaun gehalten haben, dass die nicht wirklich sich entfalten konnten. Und das war eine deutliche Stärke der Eintracht. Auch habe ich in Inouye zum Beispiel relativ stark gesehen, der wirklich gute Pässe, das auch den Pass zum 1-0 gegeben hat, auch sonst viel probiert hat. Der Hasebe hat für mich, glaube ich, gestern die beste Saisonleistung gebracht.
Aber
der
hallo.
Ist richtig, richtig stark dagegen gegangen, hat ein ums andere Mal auch seine Gegner ordentlich abgegrätscht. Also das war eine robuste, gute Leistung.
Vor allen Dingen auch, wo sowohl Hasebe als Inouye sich zum Teil die Bälle geholt haben. Also ich glaube, diese eine Aktion, da hat Inouye sich ja quasi den Ball in unserer Hälfte geholt und ist dann ja quasi bis zum 16er vorne durchgedribbelt. Wenn er dann noch in der Lage wäre, auch so einen Ball mal mit ein bisschen Wucht aufs Tor zu bringen, dann wäre das echt ein 120% perfekter Spielzug gewesen. Ja.
Ja.
Und Hasebe hatte für mich gestern auch zum Teil Anteile schon fast eher von einem offensiven Mittelfeldspieler als von einem defensiven Mittelfeldspieler. Also was der da vorne gemacht hat, das war echt ordentlich. Zum Glück, weil Stendera schien ja irgendwie zwischendrin so ein bisschen Probleme gehabt zu haben.
Ja, aber ich erinnere mich auch noch an eine Szene, das war richtig grandios, wo der Hasebe den Ball aus seiner Hälfte richtig schnurstracks zu Meier spielt. Meier hat dann eigentlich nur noch Benaglio vor sich, verzieht dann leicht, also Benaglio hält dann den Ball. Aber das war ein richtig guter Spielzug, wirklich auch Meier wirklich perfekt gesehen, super bedient. Also man merkt langsam, wenn Hasebe das mal durchziehen könnte, was er gestern angedeutet hat, da wäre das auch wirklich der Gewinn, den wir uns vor der Saison versprochen haben. Das sah wirklich stark aus. Und die Eintracht hat an sich auch in der Defensive gut gestanden. Gerade wenn man überlegt, dass Chandler nach einer fünften oder was weiß ich wie
fünfte Gelbe
gesperrt war. Und für ihn dann Kind Zombie gespielt hat. Meine Güte, das war das zweite Bundesligaspiel des Jungen. Mir hat er gut gefallen, auch wenn ich heute wieder lese, ja, er hat Probleme gehabt. Natürlich hat er Probleme einigermaßen gegen so hochklassige Spiele, aber dafür hat er sich zumindest 80 Minuten lang richtig gut geschlagen.
Man muss ja auch dazu sagen, das war ja auch sein erstes Spiel von Anfang an. Also dafür fand ich das echt ordentlich. Also Kind Zombie meine ich jetzt.
Ja, das war sein zweites Spiel halt von Anfang an, weil gegen Hannover hat er auch von Anfang an gespielt.
Oh, Entschuldigung,
ja,
ich habe nichts gesagt.
Aber, ja, kein Ding. Aber du könntest es um den Zusatz erweitern, das war sein erstes Spiel von Beginn an auf der Rechtsverteidigerposition.
Das stimmt.
Weil da nämlich Linksverteidiger gespielt. Also jetzt hat er den Wechsel zu seiner weniger angestammten Position auf der Rechtsverteidigerposition wirklich gut hinbekommen und hat ja auch offensiv die ein oder andere Flanke gesetzt, die durchaus gut aussah. Also das ist eine Leistung, auf der du aufbauen kannst. Ne? Und gerade nach dem hochkarätigen Gegner, wenn du überlegst, der hat auch De Bruyne manchmal auf seiner Seite gehabt. Ne? Muss auch erstmal klarkommen.
Auf jeden Fall war natürlich dann ärgerlich, er war natürlich dann platt am Ende. Es war dieses Tor, was ja dann gegen uns leider noch gefallen ist in der 88. Minute. Ein Schäfer, frisch reingekommen, gegen einen Kim Zombie, der in seinem zweiten Spiel von Anfang an mal also die 90 Minuten voll durchgehen soll. Klar, er hatte auch ein bisschen Stellungsfehler natürlich noch mit drin, das kam dann noch dazu dann noch platt gewesen, kam nicht mehr hinterher, war natürlich ärgerlich. Schäfer ist natürlich auch ein eiskalter Hund, dass er den dann so gut in den Rücken der Abwehr spielt. Und dann dazu kommt natürlich noch, dass ein Inouye einen De Bruyne laufen lässt. Das darf natürlich auch nicht passieren. Auch damit zu erklären, Inouye, haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, vorher sehr viel gelaufen, sehr gut gelaufen. war einfach unglücklich. Aber das ist halt die individuelle Stärke von Wolfsburg.
Ja, also, die dann da wieder durchkommt.
Die dann wieder bestraft wird, ja.
Ich bin da ziemlich identisch mit der Meinung, die Stefan heute Morgen auch in seinem Blog beschrieben hat. Für mich geht das Ding halt an der Stelle wirklich zu stark zu Lasten von Scharf. Ich verstehe nicht, warum der nicht in der 80. Minute nochmal wechselt. Zum einen, um irgendwie da auch mal ein bisschen Zeit vielleicht rauszuholen. Aber zum anderen konnte man halt auch wirklich gerade sehen, dass ein Kinzombie, ein Russ, ein Inui, dass die halt einfach fertig waren, weil die viel zu viel gelaufen waren, weil wir viel offensiv spielen, die weit mit vorgehen, weit mit zurücklaufen müssen. Und wenn die Spieler, die du halt auf der Bank hast, nicht fit sind, dann gehören die nicht auf die Bank.
Schließe ich mich vollkommen an. Vollumfänglich schließe ich mich dem Ganzen an. Fand ich auch ein sehr passender, sehr treffender Kommentar. Du hast diese Alternativen auf der Bank, die mögen nicht genau auf die Position zutreffen, dann bin ich aber mal einen Tick kreativ, dann mache ich es halt so, setze ich Zambrano auf die Rechtsverteidigerposition, nehme Kinzombi raus und stelle dafür irgendwie Medojevic in die Innenverteidigung. Für 10 Minuten klappt das halt schon mal. Da muss ich ein bisschen kreativ sein. Aber wenn ich merke, dass die fertig sind, dann macht das halt anders keinen Sinn, weil so entstehen die Situationen, die uns dann die 3 Punkte kosten.
Ja. Genau, oder da muss ich halt auch mal das System umstellen und halt sagen, okay, dann nehme ich halt auch mal einen Meier oder einen Seferovic raus und bringe eine 2. 6 dafür und stabilisiere die Abwehr. Dann heißt es halt, die letzten 10 Minuten hinten reinstellen. Das ist ja eklig und es sieht halt auch nicht schön aus, aber dann hast du vielleicht auch mal 2 Punkte mehr.
Ja, und selbst wenn, dann kommt halt im Endeffekt genau das gleiche Ergebnis bei raus, was halt jetzt das Ergebnis ist. Ne?
Genau, im schlimmsten Fall hast du dasselbe erreicht, ja, aber dann... Also das geht halt für mich echt auf zulasten von Scharf.
Ja, stimme ich dem zu. Das war irgendwo eine taktische Nachlässigkeit. Ich meine, so gehen wir jetzt mit 2 nicht ausgeführten Wechseln dann aus dem Spiel raus, ne?
So ist es, ja. Der einzige Wechsel war, glaube ich, Andersen für Stendera, ne?
Ja, genau, aber das halt eigentlich auch nur, weil Stendera ja anscheinend irgendwie Ziehen im Oberschenkel oder irgendwas hatte.
Ja. Ah, ja. Aber der ganze Tag fing ja relativ ungewöhnlich an, was wie durchaus unüblich ist, dass du vor dem eigentlichen Spiel am gleichen Tag noch eine Pressekonferenz einberufst. Das war ja dann auch relativ kurzfristig geplant. Also wir haben 1 Stunde irgendwie davon erfahren. 11:30 war dann die Pressekonferenz. Der Grund ist dann auch schon vorher durchgesickert. Kevin Trapp hat seinen Vertrag verlängert.
Bis 2019, also um ganze 3 Jahre.
Volle Sache und hoffentlich ohne Ausstiegsklausel oder mit zumindest einer Summe, die nicht annähernd so lächerlich ist wie die kolportierten 2,5 Millionen, die jetzt vorher dann genannt wurden. Das wäre ja wirklich, also muss man wirklich sagen, hoffentlich dann mal mit einer entweder gescheiten Ausstiegsklausel oder gar am liebsten ist mir natürlich gar keine.
Also ich glaube, diese Frage ist auch angeklungen, beziehungsweise ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und diese Frage wurde relativ gegen Ende auch gestellt. Da gab es relativ pikierte Antworten, also da war man anscheinend doch ein bisschen sauer, dass diese Frage bei einer Bekanntgabe der Verlängerung gestellt wird. Halte ich aber ebenfalls für durchaus legitim. Er hat sich nichts Genaues entlocken lassen, aber aufgrund seiner Replik auch Bruno Hübners, er hat hundertprozentig eine Ausstiegsklausel. Die wird zum einen wahrscheinlich auch mehrere Millionen belaufen, kannst davon ausgehen, wenn irgendwie 6-7 Millionen da vielleicht anberaumt sind, dann kann ich mir das vorstellen und zum anderen mit Sicherheit, dass auch eine Abstiegs-Ausstiegsklausel vorhanden ist. Also ich denke, das sind die beiden Dinge, aber es wird keine Kindergartenklausel sein. Das heißt, wenn Kevin Trapp die Eintracht verlässt, bekommt die Eintracht einen ordentlichen Haufen Kohle. Das kann man, außer wenn sie absteigt. Ja, aber so dusselig hoffe ich, ist sie nicht. Und in allen anderen Fällen, wenn sich da irgendwas ergibt, dann werden wir durchaus gut Geld verdienen und dann macht das Gesamtpaket, glaube ich, für beide Seiten Sinn. Er bekommt ja um die 2,3 Millionen pro Jahr. Also das ist natürlich auch ein Gehalt. Da schlagerst du mal mit den Ohren.
Ja, gut, das ist jetzt noch nicht auf Schürrle-Niveau, aber...
Ja, Schürrle-Niveau, ja. Was ist denn diese... Bei der Eintracht auch Schürrle-Niveau, ja. Wahrscheinlich höchstens die Leistung. Passt bloß auf. Der Schürrle, der wird nicht in der Rückserie komplett einschlagen. Da gehe ich nicht von aus. Aber gut, Ja, nee, nicht auf schönem Niveau, aber ich bin mal ganz frech und sag, aber locker auf Jungniveau.
Ja, ja. Also ich denk schon, dass er bei den ganzen Eintracht-Spielern schon zu den Top-Verdienern auf jeden Fall zählt. Das ist schon eine ordentliche Ansage, die da gemacht wurde.
Und auch bei den Nicht-Eintracht-Spielern. Ich glaube, der Junge, ja. wenn er die Summe hört, da überlegt er sich zweimal, wenn er kommt und sagen, warum bin ich eigentlich gewechselt? Ich weiß nicht, ob er wirklich mehr als 2,3 Millionen verdient. Keine Ahnung, vielleicht ist die Eintracht erst jetzt in diese neuen Regionen vorgestochen. Aber wenn ich mir dann angucke, jetzt gerade nochmal auf Verweis von gestern, Jung versauert da bei seinen Wolfsburgern auf der Bank, ob das die Erfüllung eines Profifußballers, eines ambitionierten Profifußballers ist, der das Ziel Nationalmannschaft hatte, was jetzt völlig außer Sicht gerät, das wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo Trapp durchaus festgestellt hat, mit der Eintracht, da habe ich wenigstens meinen Stammplatz sicher, ich habe mein Vertrauen, ich habe durchaus großes Vertrauen, auch was in mich gesetzt wird. Ich habe hier einen festen Platz, der wird mir auch gehalten, wenn ich wiederkomme, nach zwei Verletzungen, ja, und hier kann ich mich dementsprechend entwickeln, um theoretisch nochmal anzugreifen in Richtung Nationalmannschaft. Ein Jung ist unglaublich weit weg von der Nationalmannschaft und Trapp hat hier ein gutes Umfeld, das darf man auch nicht vergessen, das ist ein bedeutend, es ist wichtig. Der hat seine Freunde hier und hat auch bestimmt den einen oder anderen, mit dem er abends mal klappen gehen kann. Ja, man hat ja gehört, dass auch die Präsidentenwahl für ihn wichtig ist oder wichtig war, auch dass Fischer jetzt an Bord bleibt und da ist er ja auch bei Run FFM, da macht er ja Model. Also er lebt sich ganz gut in Frankfurt für Kevin Trapp und Das sind alles entscheidende Faktoren, die ihn zum Bleiben bewegt haben.
Ich fand aber auch, dass man gemerkt hat, dass er gestern in dem Spiel aber auch mehr als nur motiviert war. Also wenn du das mal vergleichst mit dem Spiel gegen Freiburg, war das ein vollkommen anderer Kevin Trapp, der da auf dem Spielfeld stand. Ja. Bei der einen Aktion habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt, als er ja quasi fast selbst an den Mittelkreis gelaufen ist, um sich den Ball da irgendwie zu holen. Also da habe ich auch gedacht, huiuiuiui, das ist ein bisschen zu viel Motivation.
Ja, die Motivation hat er auf alle Fälle. Aber gut, ich finde, es war auch eigentlich ein ganz cooler Zeitpunkt, dass man das bekannt gegeben hat, weil, wie gesagt, es war ja wirklich vor dem Spiel so, dass keiner Pfifferling großartig auf die Eintracht gesetzt hat. Nach der Gala, die Wolfsburg gegen die Bayern abgeliefert hat, hat jeder gedacht, eieiei, was wird das denn? Und es war irgendwie so ein bisschen auch, um Zeichen zu setzen, ne? Also so ein paar Stunden vor dem eigenen Spiel, so nach dem Motto, so, wir haben jetzt einen absolut tollen neuen Vertrag hier gemacht, ja, für Kevin Trapp. Das soll jetzt auch mal ein bisschen die Leute mal wieder im Umfeld pushen und zeigen, wir können auch was. Also wir können was und wir können auch Leute zum Bleiben bewegen. Und das hatte natürlich, also hat für mich kurzfristig eine Signalwirkung gehabt, aber ganz ehrlich, ich finde, das hat auch eine Signal- und ausschlaggebende Wirkung für andere Spiele.
Sprichst du was Gutes an? Ich hoffe ja, dass ein Zambrano da jetzt auch direkt mitzieht. Guter Torwart braucht eine gute Innenverteidigung. Klar, war jetzt, müssen wir gucken, Andersen, dass er wieder richtig in Fahrt kommt. Aber er hat ja auch schon verlängert vor 2-3 Wochen. Jetzt noch ein Zambrano und ich bin eigentlich schon ganz zufrieden. Damit kannst du zumindest schon mal gut arbeiten, wenn du dann noch den einen oder anderen der Außen- und des Mittelfelds weiter verpflichten kannst, deren Verträge ja auch, glaube ich, dann über kurz oder lang auslaufen werden. Denke ich, bringst du mit so einem Signal, 2019 ist ja jetzt doch eine lange Zeit noch, kann man gut mitarbeiten, denke ich.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also das hat auf jeden Fall eine Wirkung und Zambrano kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass er jetzt seinen Vertrag auch verlängert. Du musst schon mal so sehen. Ich finde es schon heftig. Die Jungen hätte das mal echt visualisieren müssen. Es ist blöd, dass ich jetzt immer auf Jungen rumreite. Aber für mich ist das irgendwo alles verschenkte Mühe jetzt mit Jungen, dass der da gewechselt ist und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, der wäre geblieben. Der hätten wir über Jahre hinaus, ja, was heißt Jahre hinaus? Ich höre mich schon an wie die Bayern, über Jahre hinaus irgendwelchen anderen Mannschaften überlegen. Ja, aber hätten wir über Jahre hinaus wirklich eine Verteidigung fest eingeplant, Trapp verlängert, Andersson hat jetzt schon verlängert. Stell dir mal vor, Zambrano macht das jetzt noch und Jung hätte auch verlängert. Dann hättest du 4 von 5 wichtigen Stellschrauben und Schipka, da ist ja die Eintracht auch dran. Da müssen wir sehen, wie das jetzt läuft. Die Rückrunde jetzt nicht ganz so gut wie zuletzt in der Hinrunde, aber das ist ja auch ein Spieler, der Potenzial gerade auf seiner Linksverteidigerposition hat. Ich glaube nur, dass bei Zambrano gar nicht mehr so viel zu tun ist. Ich glaube, da hängt es eher davon ab, wie sich auch das polizeiliche Verfahren mit dem Jaffa weiterentwickelt, weil das ja immer noch in seiner Wohnung war. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo auch mit der Vertragsverlängerung zu tun hat. Weil stell dir mal vor, da kommt dann doch noch mal ein bisschen was raus. Ich weiß nicht, mir ist es immer noch nicht geheuer mit der Wohnung von Zambrano, wo das Ganze hat stattfinden sollen. Stell dir mal vor, da kommt dann mehr raus, dann ist er eher heute als morgen auch weg. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das stimmt, ja. Muss man abwarten. Das kann natürlich, wie du sagst, das alles ein bisschen ins Stolpern dadurch geraten sein. Steckt mir nicht drin. Du hattest aber noch einen schönen Punkt ja angesprochen, jetzt schon ein paar Mal mit dem Jungen. Ich glaube, dass wir uns da mit dem Gehalt ein bisschen vertun, denn Wolfsburg, wissen wir alle, niemand geht nach Wolfsburg, weil Wolfsburg so eine schöne Stadt ist. Und auch vor der Saison konnte kein Mensch wissen, dass die Wolfsburger auf einem Champions-League-Platz so extrem verharren und da auch sehr gute Chancen haben, Champions-League zu spielen. Ja. Ich denke trotzdem, dass Wolfsburg wahrscheinlich eher mit einer 3 vorm Komma
okay,
da Verträge geschlossen hat. Und deshalb muss man sagen, für einen Jungen, denke ich, 2,3 Millionen würde er sagen, ja, ist schon kein schlechtes Angebot. Man hätte ihn vielleicht auch eher zum Bleiben bewegt. Aber ich denke, er verdient trotzdem noch deutlich mehr, auch in Wolfsburg.
Okay, ja, das kann gut sein. Wenn das wirklich so ist, dann gebe ich dir vollkommen recht. Da kann die Eintracht mit 2,3 Millionen jetzt auch nicht ankommen, wenn er dann 3 oder 3,5 verdient. Ne?
Genau.
Ich glaube, du hast sogar auch recht. Ich habe irgendwas mit, ich glaube, es waren über 3. Das habe ich danach auch irgendwann mal gehört. Bin ich sicher, aber Dennis, das wird schon genauso sein, wie du sagst.
Ja, also das Nummer 1 Lockmittel für Wolfsburg ist nun mal halt einfach die finanzielle Seite, ja.
Ja, naja, gut. Aber freut mich, tolles Statement von Kevin Trapp. Gleichbedeutend damit Wiedwald in der nächsten Saison natürlich auch definitiv weg. Es gab ja Gerüchte um einen eventuellen Vorvertrag von Wiedwald bei Werder Bremen. Dem weiß ich nicht, ob dem so ist. Ja, es wurde ja gemunkelt. Gestern der Moderator hat gemeint, es wäre nicht so. Das ist völlig egal. Am Ende der Saison wird er höchstwahrscheinlich wirklich bei Werder Bremen landen und dann sind Vorverträge dann auch egal. Wiedwald kämpft dann dort um die Nummer 1 Position mit Raphael Wolf. Und wir haben unsere klare Nummer 1 mit Kevin Trapp und müssen sehen, wie wir die Position dahinter belegen. Der aserbaidschanische zweite Nationaltorhüter ist ja auch noch da. Klingt immer ein bisschen lustig. Aber ich meine, ich habe noch nicht Action gesehen, bis auf einem Hallenturnier. Da hat er mir deutlich eigentlich ganz gut gefallen.
Ja. Also ich sag mal, wir müssen halt aufpassen, dass es wirklich eine solide Nummer 2 wird und nicht irgendein wirklich totale Gaukeltorwart, wo wir jedes Mal anfangen müssen, wenn Kevin Trapp mal eine kleines Zipperlein wieder hat. Jetzt hat er ja doch auch einige Verletzungen gehabt. Hoffen wir mal, dass er jetzt für längere Zeit verschont bleibt, auch dann über die Saison hinaus. Aber es sollte trotzdem jemand sein, der zumindest auch einen Kevin Trapp darin motiviert, dass er nicht nachlässt. Du bist nämlich immer nur so gut, wenn du wirklich auch Vollgas gibst. Und wenn du dann einen wirklichen schlechten zweiten Torwart da hast, ist vielleicht die Motivation für einen Kevin Trapp auch nicht mehr so gegeben. Gefährlich, sollten wir auf jeden Fall
gucken, wenn er, dass das wenn passt. Wenn er selbst schon sagt, dass für ihn eigentlich das Ziel Nationalmannschaft ist, dann sollte er in der Lage sein, sich selbst so weit zu motivieren, dass er eben keinen braucht, der ihm da irgendwie im Nacken sitzt, sondern dann sollte er sich dann auch nach denen orientieren bei anderen Vereinen.
Da gebe ich dir sicherlich recht. Das ist trotzdem immer noch mal was anderes, ob du das dir selbst sagst und Dings oder ob du den Druck wirklich verspürst.
Genau, so sehe ich auch. Ich wollte jetzt auch ganz frech sein und dem René widersprechen, denn ich erinnere an die großen Torhüter-Zweikämpfe. Das war 96 auch bei Köpke und damals, glaube ich, war es Kahn. Bin ich gar nicht sicher, wer zweiter Torhüter war. Und auch im weiteren Verlauf Kahn Köpke, dann Kahn Lehmann, die haben sich gegenseitig zu Höchstleistungen gepusht. Das ist auch gut belegt, das hat man immer wieder gehört. Gerade auch der Struggle Kahn Lehmann, wunderbar auch dokumentiert. Die haben sich so bis zum Ende gepusht, bis jeder auf einem absolut grandios hohen Niveau war, und das erreichst du nur, wenn du die Kontrahenten wirklich an deiner Seite hast. Das ist auch das, was in der, das ist, jetzt komme ich wieder zu den Bayern, aber das ist bei den Bayern natürlich auch so. Du holst nicht umsonst mit, du hast natürlich eine grandiose Nummer 1 mit Manuel Neuer, aber der gute Spanier, der ist auch nicht verkehrt, ja? Und auch Tom Starke war ja kein typischer zweiter Bundesliga-Torwart, ne? Also Bundesliga Nummer 2 Torwart. Also da sind schon gute Leute, die du auch brauchst, um deine eigene Leistung nochmal in die Höhe zu pushen. Und das ist gerade bei so egoistischen Spielern wie Torhüter ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, gut, ich lasse den Einspruch ein bisschen gelten. Aber nur ein bisschen.
Immerhin.
Ja, schön, dass du das gelten lässt. Ja, für mich gibt es jetzt nicht mehr großartig viel zu sagen. Ich würde sagen, im Durchschnitt ein Punkt vollkommen okay. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sofort Ja gesagt. Jetzt danach grämt man natürlich damit, dass man so kurz vor Schluss sich wieder die restlichen 2 Punkte hat vom Teller nehmen lassen. Aber ja, was willst du machen? Musst du mitnehmen.
Für das Spiel ist es okay. In Summe gesehen, beide Spiele ist es halt schon irgendwie schlecht, weil du eigentlich wirklich, wie wir schon gesagt haben, gegen den Tabellen 18. Freiburg, auf jeden Fall mit Punkten nach Hause gehen musst. Ja. Also beide Spiele in Summe gesehen war es halt einfach wirklich schlecht.
Ja.
Naja. Nun gut. Besser werden kann es jetzt eigentlich am kommenden Wochenende, wenn wir gegen den Tabellenfünften spielen, den FC Augsburg. Den sollte man auch anders auf Tabellenplatz 5 der Bundesliga erwarten. Ich bin mir nicht sicher, was ich von dem Spiel halten soll, ganz ehrlich.
Wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Ich hatte gerade hier nebenbei auch so ein bisschen die aktuellen Spielstände geguckt. Die führen auch schon wieder gegen Dortmund.
Auswärts. Gut, Dortmund ist ja auch kein Gegner.
Ja, aktuell vielleicht nicht, aber für Dortmund geht es auch im Moment um alles, dementsprechend vielleicht natürlich dann auch ein bisschen angespannt und nicht so frei aufgespielt. Trotzdem zeigt es natürlich wieder, dass Augsburg wirklich Ambitionen momentan hat, wirklich ganz oben mitzuspielen, und für uns garantiert da auch, dass kein Zuckerschlecken wird.
Die machen, wie ich finde, momentan verdammt viel über ihre Einstellung. Die sind einfach super präsent auf dem Platz, und da merkst halt richtig, die haben Bock, die wollen da was reißen. Die hängen sich dann halt auch gegen wesentlich stärkere Gegner rein, ja. Und das ist halt das, was wir halt, außer jetzt gegen Wolfsburg, bisher meistens eher nur in einer Hälfte der beiden Halbzeiten geschafft haben.
Da sprichst du was sehr Gutes an, ja. Das Mannschaftskonzept funktioniert und nicht die individuellen Einzelspieler stechen nur raus, sondern es funktioniert wirklich im Mannschaftsgefüge.
Ja, na, also das ist natürlich ein großer Punkt. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich überhaupt keinen Bock habe, gegen Augsburg momentan Fußball zu spielen, denn das ist wirklich der denkbar unbequemste Gegner, den du gegenwärtig haben kannst. Das hängt natürlich zum einen, wie du ja schon erwähnt habt, damit zusammen, dass es ja nominell kein wunderbar starkes Team ist, dass es aber durch die Geschlossenheit und durch die Biestigkeit wirklich dazu kommt, Spiele zu gewinnen, auch Spiele zu gewinnen, bei denen es vorher nicht zu erwarten war. Aber man muss auch dazu sagen, dass ist schon eine Mannschaft mit gewisser individueller Qualität, die dort zum absoluten Vorschein kommt. Denn ich erinnere an einen Halil Altintop, der bei uns wirklich nicht viel gesehen hat, ja, über den wir mehr oder weniger teilweise sogar verteufelt haben. Und auch ein Bobadilla, der wirklich, wirklich gut wieder in die Bundesliga sich hineingefunden hat, nachdem er damals bei Gladbach, da gab es ja die ein oder andere Querele, da hat es nicht so funktioniert, zurück in die Schweiz, da hat es plötzlich wieder richtig gut funktioniert, und jetzt wieder in Augsburg in der Bundesliga und schießt ein Tor nach dem anderen. Da habe ich Respekt davor, dass das auch wieder so gut läuft, aber das hängt mit dem Gesamtverband zusammen. Dann haben sie von dem FC Bayern in Joyberg ausgeliehen. Für mich ein Spieler, der wunderbar auch zur Eintracht gepasst hätte. Da hat man anscheinend irgendwie ein bisschen geschlafen. Aber das ist natürlich, das sind diese kleinen Mosaikteilchen, die zu diesem Gesamtkonzept führen, dass es einfach richtig gut funktioniert. Und ich ziehe immer wieder meinen Hut vor Trainer Weinzierl, der aus diesem Gefüge wirklich das Optimale rausholt. Daniel Bayer, einer der Köpfe dieses Teams, hätte man nie so gut in der Bundesliga gesehen, wie er aktuell spielt. Und ein Vollner, ich will nur mal sagen, ein Vollner, der hat seine letzten Zeit dann irgendwann auch mal ein bisschen rumgekickt bei BVB und so weiter und so fort. Und jetzt spielt er die Linksverteidigerposition. Das macht er natürlich jetzt auch nicht, weil er das am liebsten macht, aber weil es in diesem taktischen Konzept gut funktioniert und weil es halt sonst nicht so wirklich viele super Linksverteidiger gibt, die jetzt Augsburg hat. Da gibt es ein paar, aber so funktioniert das Konzept, aber auch nur, weil die Mannschaft funktioniert.
Ja. Ja, ganz, ganz klar, ja. Also die Frage ist, was haben wir dann ja jetzt am Sonntag 17:30 ich könnte jetzt wieder sagen, Marvins Lieblingszeit, aber das würde ihn wieder aufregen und er müsste dann viel reden, das wollen wir natürlich nicht. Was haben wir denn dagegen, Augsburg dagegen zu setzen?
Ja, also ich sag mal, wenn wir wieder im Mannschaftsgefüge und mit Lust ans Spiel gehen, wie gegen Wolfsburg oder auch wie in der ersten Halbzeit gegen Freiburg, denke ich, müssen wir uns da auch nicht verstecken. Man muss einfach dann auch ein bisschen das Quäntchen Glück haben, dass die Bälle reingehen, die aufs Tor dann gehen, die Chancen, die du haben wirst, wird sicherlich auch nicht, wenn auch nicht Unmassen an Chancen sein. Also musst auch an Alex Meyer einen guten Tag haben. Dann bin ich aber überzeugt, dass wir da auch was holen.
Es ist ja nicht nur Meyer. Wir haben ja gegen Wolfsburg auch so manch eine Offensiv, ein Offensivspielzeug wirklich ordentlich durchgespielt. Da war ja einiges mit Doppelpass zwischen Oczipka und Hasebe oder zwischen Inouye und Seferovic oder auch zwischen einem Aigner und einem Meyer. Also da war ja einiges drin, was spielerisch echt ganz ordentlich aussah. Unser Problem ist ja meistens dann eher, dass wir von 10 Dingern, die wir in den Strafraum bringen, maximal ein oder zwei dann mal aufs Tor bringen.
Ja, hast du recht.
Vollkommen guter Punkt. René, wir müssen effizienter werden, auch mit der Chancenausbeute. Ich meine, das ist natürlich auch immer wieder die alte Leier, aber wir müssen da wirklich sehen, dass wir unsere Chancen konsequent durch und ausspielen und dass wir dann, wir sind der Underdog. Das darf man nicht vergessen. Eigentlich sind wir gegen Augsburg, die spielen zu Hause, sind wir eigentlich der Underdog. Eigentlich müssen wir mal sehen, dass die erstmal irgendwie ihr Spielchen machen. Das ist nämlich genau das, worauf die auch immer warten oder oftmals warten, auch gerade gegen bessere Gegner, dass die das Spiel machen. Erstmal sehen, erstmal kommen lassen und dann wirklich gut und überfallartig dann dagegen gehen, viel mit Kontern arbeiten, viele Spiele lang ziehen und dann aber auch wirklich sehen, dass die Chancen, die wir haben, vielleicht eingeleitet durch eine Flanke von Seferovic auf den Kopf von Meyer, vielleicht gerne auch mal andersrum, aber natürlich auch gerne Flanken von Inouye, Pässe. Hasebe muss auch wieder ein gutes Auge beweisen, aber wenn wir diese Chancen haben, müssen wir auch da zum richtigen Zeit am richtigen Ort stehen und das Ding einschmeißen und dem Herrn Manninger keine Chance lassen. Wir kriegen keine 500 Chancen, aber die Chancen, die wir bekommen, müssen wir nutzen und dann kann es eine ähnlich positive Überraschung geben, wie es über weite Strecken gegen Wolfsburg der Fall war.
Mir macht auch die Defensive seit der Rückkehr von Zambranovic weniger Angst. Er braucht vielleicht noch ein paar Spiele, aber man merkt schon, dass die Abwehr nicht schlecht, muss man ja wirklich sagen. Wir haben wirklich bis 88 Minuten haben wir wirklich hinten ganz gut gestanden. Klar hatte Wolfsburg die ein oder andere Chance gegen uns, die sie glücklicherweise nicht gemacht haben, was auch eher untypisch ist. Aber es ist natürlich sowas, das lässt für mich auch hoffen, dass zumindest dieser Punkt, der ja sehr akut ist, ich glaube, wir sind mit einem der schlechtesten Defensiven der Bundesliga-Saison auf jeden Fall. Und dementsprechend müssen wir wirklich schauen, mit einem Zambrano, der fit ist, denke ich, müssen wir da uns auch nicht mehr verstecken, dass wir Angst haben müssen, dass das jetzt wieder ein Debakel gibt.
Sehe ich genauso. Zambrano sorgt für mich, sorgt bei mir für nicht ganz so erhöhten Puls, wie es zuletzt war.
Nö, also so in Summe würde ich sagen, ist die Abwehr da auf einem Weg der Besserung, was das Thema angeht. Ich finde es halt immer ein bisschen kritisch. Wir spielen halt immer sehr, sehr offensiv, ja, und da sind halt einfach viele Wege, die dann da zurückzulegen sind. Und das ist halt immer ein potenzielles Risiko, ja.
Genau. Und außerdem, wir dürfen nicht vergessen, das sagen wir anhand eines einzigen Spiels. Ne? Also nur weil wir jetzt mal 1-1 natürlich gegen die gegen das Sturmbollwerk, ja, beziehungsweise diese gegen Sturmmacht Wolfsburg gespielt haben, ja, Das ist zwar schön, dass wir jetzt ja nur mal ein Gegentor kassiert haben, aber wir haben letzte Woche auch 4 gegen Freiburg kassiert. Also wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus.
Ja, ja? Klar.
Also das muss ich aber noch konsolidieren, aber die Rückkehr von Zambrano kann zumindest mal positiv stimmen.
Wir haben auch gegen Wolfsburg, muss man ganz fairerweise sagen, nur so wenig Gegentore gemacht, weil halt das passiert ist, was Dennis auch gerade eben schon gesagt hat, dass die halt eine Vielzahl von Chancen, die sie nachher auch gut rausgespielt haben, halt einfach genauso wenig genutzt haben wie wir. Ja. Wenn die auch mal etwas effektiver gewesen wären, dann hätten wir da auch mehr als ein Tor kassiert, da bin ich mir sicher.
Ja, ja, ja. Gut, aber gut, schauen wir mal, was dabei rumkommt, euer Tipp.
Bei 1 für die Eintracht.
Ja, 3-1 für uns.
Krass, wie ihr alle optimistisch seid. Also ich tippe mal 1-1.
Ja, der Chandler ist wieder da, Hasebe ist gut drauf. Inui macht das Ding, macht am Sonntag ein Tor mit der Hacke. Also was soll denn da großartig schief gehen?
Okay, alles klar. Und du hast heute so lange gearbeitet, bist du ja ganz fit.
Ich hätte nicht so viel Kaffee trinken sollen, glaube ich, nachher.
Ja, okay, ich merke schon. Ja, sorgt Kaffee auch für gute Stimmung, oder was?
Es kommt auf die Menge drauf an, lieber Marvin.
Ich merke schon, wie das mit so Slow Carbern ist. Für mich hilft nur Alkohol, damit ich gute Stimmung habe. Aber hier bei den Slow Carbern, die kriegen ein bisschen Carbs und schon läuft der DAX hier im Ärger.
Ja, interessant, wenig Schlaf, viel Koffein. Das gibt ganz, ganz merkwürdige Konstellationen, sage ich dir.
Der absolute Geheimtipp jetzt.
Auf jeden Fall. Immer mehr Kaffee. Na gut, das ist schön. Wie gesagt, ich sag mal 1-1. Schauen wir mal, was im Endeffekt bei rumkommt, was nicht so schön ist und was wir gerade vorhin leider feststellen mussten und hören mussten, ist eine Erkrankung von einem unserer liebsten, mehr oder weniger liebsten, auch manchmal liebsten Hassspielern, aber zumindest immer Spielern, die viel polarisiert haben und eigentlich trotzdem eine ziemlich coole Socke waren, Benny Köhler. Ne?
Ja, schlimm.
Ja, das ist ganz böse. Polarisiert ja eigentlich nur auf dem Platz als Mensch und als Spieler bei Eintracht Frankfurt war er ja schon eigentlich eher derjenige, der schon von allen gemocht worden ist. Man mochte es halt nur nicht, wenn er zur Eckfahne gelaufen ist.
Genau. Das Eckfahnenproblem war eigentlich das einzige. Ansonsten immer sehr, sehr sympathische Spieler und jetzt unglaublich traurig, dass er, ich glaube, gerade mal 34 jetzt einen bösartigen Tumor im Bauch hat. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das fachmännisch heißt. Ich glaube, irgendwas, der Mappich hat vorhin irgendwas geschrieben mit Hodgkin-Lymphom. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber es ist natürlich eine bittere Sache.
Ja, ja, genau, das habe ich auch nur so gelesen gehabt. Genau, Lymphdrüsenkrebs, bösartiger Tumor, Lymphsystem. Ja, genau, also es ist auf jeden Fall definitiv, egal wo es dann sein sollte, es ist definitiv eine schwierige Zeit. Hoffen wir, dass es übersteht. Alles Gute von der Seite.
Auf jeden Fall, ja. Köhler, der immer noch hier noch sehr fest verwurzelt mit Frankfurt ist, auch noch viele Freunde hier hat, auch immer super super sympathisch mit allen Fans war. Also hat sich ja auch immer Zeit genommen für Autogramme, Interviews in den ganzen Kladderadatsch. Also da können wir von der Seite des Eintracht-Podcasts ihm nur alles Gute wünschen, damit er bald wieder auf die Beine kommt. Hoffentlich wurde es jetzt schnell erkannt, damit es möglich ist, diesen ganzen Haufen Scheiße schnell zu besiegen. Anders kann man es nicht sagen. Das ist immer kacke und gerade wenn es so jung ist, da findet man manchmal auch keine Worte.
Gut, dass es jetzt zumindest festgestellt wurde, hoffentlich rechtzeitig und toi toi toi.
Ja, Daumen drücken und hoffen, dass das äußerst glimpflich für ihn ausgeht am Ende. Ja, sind wir, glaube ich, in der Tat themenmäßig durch, oder?
Denke.
Das sind ja jetzt, wenn ich auf die Aufnahmezeit gucke, inklusive Vorgedöns noch unter 50 Minuten gewesen. Wie haben wir das denn geschafft?
Wir wollten ja den Marvin schonen, der arme, kranke Kerl.
Ja, aber das interessiert uns doch sonst
übernehmen.
Nun gut, dann machen wir den sprichwörtlichen Sack für diese Woche zu. Wir wünschen allen da draußen und hier in der Leitung mit Erkältung gute Besserung. Da der Monat Januar jetzt gerade eben vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist und wir quasi über unsere Crowdfunding-Kampagne wieder das Geld von den Unterstützern eingesammelt haben, auch an die Richtung nochmal vielen Dank. Ich finde, das mit dem neu aufgesetzten Audio hier funktioniert ganz gut. So im Livestream haben wir noch ein paar Probleme, da müssen wir noch mal ein bisschen dran basteln, aber das werden wir auch noch in den Griff kriegen. Ja, und ansonsten viel Spaß heute Abend noch beim Fußball gucken. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, da können wir uns Augsburg noch angucken. Und ansonsten ein schönes Fußballwochenende, möglichst viele Tore und Punkte für uns gegen Augsburg. Und ja, wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin.
Und merken Sie sich den 30.05.
Genau, willst du das Datum nochmal sagen, Marvin?
30.05.
30.05. Alles weitere.
Ich bin gerade in der Höhle. Ich bin gerade in der Höhle und es halt dann immer. 30.05. 30.05. Hey! Hey! Es geht an der Bahnburg!